Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Liebe Geschwister, unser heutiger Predigttext steht im Hebräerbrief. Hebräer 13, Vers 14. Das ist die diesjährige Jahreslosung. Und da lesen wir: Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben können. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Liebe Geschwister, wir feiern heute den ersten Gottesdienst im Jahr 2013. Ja, wenige Tage erst ist es her, dass wir den Jahreswechsel gefeiert haben. Viele von uns gemeinsam. Und jetzt ist es da, das Jahr 2013. Und man könnte sagen, es liegt wie ein nahezu unberührtes Feld vor unseren Augen. Was wird uns in diesem Jahr alles begegnen? Ja, welche Herausforderungen hält das kommende Jahr für uns bereit? Ja, werden sich unsere Erwartungen erfüllen oder verwirklichen sich unsere Befürchtungen? Es ist klar, dass wir auf diese Fragen heute Morgen noch keine Antwort kennen. Ja, wir sind nicht in der Lage, zukünftige Entwicklungen exakt vorauszusagen. Ja, das ist ganz ähnlich wie beim Autofahren, beim Drehen des Zündschlüssels wissen wir nicht, was uns hinter der dritten Kurve erwartet. Aber wir sind dennoch nicht hilflos. Ja, wir stehen den kommenden 12 Monaten nicht hilflos gegenüber. Denn wir können uns Grundsätzliches in Erinnerung rufen. Grundsätzliche Einsichten, die uns auch im Jahr 2013 helfen können. Ja, die uns dabei unterstützen können, dass wir die im kommenden Jahr an uns herantretenden Herausforderungen bestehen, sodass wir in allen Herausforderungen recht handeln können, was auch immer da kommen mag. Und unser heutiger Predigttext, die Jahreslosung, der liefert uns solche Einsichten, zwei solche Einsichten. Zwei Grundeinsichten, die uns sicher durch das Jahr 2013 leiten sollen. So lautet heute Morgen unser Thema. Und wir wollen gleich zum ersten Predigtpunkt übergehen. Zwei Grundeinsichten, die uns sicher durch das Jahr 2013 leiten sollten. Und die erste ist Punkt 1 heute Morgen. Wir suchen und finden in dieser Welt keine Erfüllung. Lesen wir noch einmal den ersten Teil des Predigttextes. Da sagt der Autor des Hebräerbriefes: Denn hier auf dieser Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben können. Liebe Geschwister, dieser Text, dieser kurze Vers steht im Hebräerbrief, in dieser Predigt, die an Christen mit jüdischem Hintergrund gerichtet war. Das waren Christen, von denen war ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus gefordert. Wir hatten ja in den vergangenen Monaten vielfach über diese Christen nachgedacht und viel über diese Christen gehört. Und wenn wir uns erinnern, dann merken wir, dass diese Christen sich einer dreifachen Gefahr gegenüber sahen. Einmal war da die Gefahr der eigenen Passivität, ja der Glaubensmüdigkeit. Die angesprochenen Christen hier, die litten unter geistlicher Trägheit. Sie hatten keine Fortschritte mehr auf dem Weg in der Nachfolge gemacht. Sie vernachlässigten ihren Glauben. Und damit drohten sie vom Evangelium abzuweichen, die eine große Rettungsbotschaft Gottes zu missachten. Und damit eben auch das große Ziel Gottes, den Himmel zu verpassen. Ihre Bindung zum Bekenntnis zu Christus war nur unzureichend, war schwankend. Auch ihre Zuversicht zu Christus nur unzureichend ausgebildet. Und in der Summe benahmen sie sich wie unverständliche Kinder. Er spricht einmal von ABC-Schützen. Damit verbunden ging eine weitere Gefahr einher. Die Gefahr der geistlichen Rebellion. ja der offenen Auflehnung gegenüber Gott. Sie standen in der Gefahr eines widerspenstigen, ungehorsamen Herzens. Ja, eines Herzens, das sich vom lebendigen Gott abwendet und das deshalb von Gott gerichtet werden würde. Mahnend erinnerte er sie an die Wüstengeneration. Er stellte ihnen drohend die Folgen eines Abfalls vor Augen. Hierbei ist wichtig, er rechnete nicht damit, dass sie Abtrünnige waren. Ja, er hielt sie für wahre Christen, die letztlich die Kurve kriegen werden. Aber er machte ihnen deutlich, dass sie in Gefahr schwebten, in der Gefahr von Gott gerichtet zu werden. Und die dritte Gefahr, das war der Druck von außen. Die Gemeinde sah sich staatlicher Verfolgung gegenüber. Ihr Bekenntnis zu Jesus Christus setzte sie den Nachstellungen der römischen Obrigkeit aus. Denn anders als das Judentum ihrer Zeit fiel das Christentum nicht unter die Toleranz der Behörden. Wie schon einige Jahre zuvor drohte ihnen Verfolgung, der Verlust von Besitz, Gesundheit und Leben. Das war kurz gefasst ihre Situation. Sie waren Gefahren ausgesetzt, Gefahren von innen und Gefahren von außen. Und diesen Christen sagt der Autor hier nun, hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben können. Und hier werden zwei Aspekte angesprochen. Einmal geht es hier um ihr Verhältnis zu dieser Welt, ja ausgedrückt im auch emotional besetzten Begriff der Heimat. Und dann geht es um die fehlende Beständigkeit dieser Welt, um ihre Vorläufigkeit und damit verbunden ihre fehlende Fähigkeit, dauerhafte Heimat sein zu können. Über die Vorläufigkeit der Erde oder dieser Welt hatte der Autor bereits gesprochen, in Hebräer 12. Da zitierte er eine Stelle aus dem Propheten Haggai. Eine Stelle, wo der Prophet über das Gericht Gottes über diese Erde spricht. Und da schrieb er, noch einmal werde ich die Erde zum Beben bringen und den Himmel dazu. Die Worte noch einmal weisen darauf hin, dass bei dieser Erschütterung die ganze Welt, die Gott geschaffen hat, umgewandelt werden soll. Nur das bleibt unverändert, was nicht erschüttert werden kann. Also diese Erde ist kein Ort, an dem sie dauerhaft bleiben konnten. Denn diese Erde selbst wird nicht dauerhaft bestehen. Sie wird einmal vernichtet werden. Oder wie der Apostel in 2. Petrus 3, Vers 10 sagt, der Tag des Herrn kommt unvorhergesehen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter tosendem Lärm vergehen, die Himmelskörper verglühen im Feuer und die Erde und alles, was auf ihr ist, wird zerschmelzen. Also das ist hier der erste Gedanke. Und der andere Aspekt, der hier genannt wird, ist der der Heimat. Die Unfähigkeit dieser Welt, Christen eine Heimat zu bieten. Ja, Christen haben auf dieser Erde keine Heimat. Zumindest keine wirkliche, so hier die Aussage. Das meint nicht, dass sie keinen Geburtsort haben, keinen Ort, an dem sie sozialisiert wurden, an dem sie aufgewachsen sind. Ja, dessen Landschaft, dessen Geruch sie geprägt hat, ihre Identität, ihren Charakter, ihre Mentalität, ihre Einstellung und ihre Weltauffassung. Nein, auch Christen kennen in diesem Sinne eine Heimat als bestimmten Ort besonderer Vertrautheit, ja, der ihnen Heimatgefühle vermittelt, wenn sie an ihn denken. Oder das eigene Land, das Heimatland, das man liebt, so wie die meisten von uns, ja, so wie die meisten Menschen auf der Erde einen solchen Ort kennen. Aber für sie ist selbst dieser Ort größter Vertrautheit keine wirkliche Heimat mehr. Und auch kein anderer Ort auf Erden. Wirkliche Heimat kann ihnen auf dieser Erde kein Ort mehr sein. Denn zwischen ihnen und der Welt besteht eine kritische Distanz. Der Hebräerbriefautor selbst hat in seiner Predigt schon mehrfach über diese Distanz gesprochen. Ja, beispielsweise dort, wo er über den Glauben der alttestamentlichen Heiligen gesprochen hatte. Ja, in Hebräer 11, da sagte er in den Versen 13 bis 16, in solchem Vertrauen sind sie alle gestorben, Abraham, Isaak und Jakob. Sie haben zu Lebzeiten nicht bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte, doch sie sahen es aus der Ferne und freuten sich darauf. Sie bekannten sich offen dazu, dass sie Gäste und Fremde auf der Erde waren. Verstehen wir, Abraham kam aus Mesopotamien und Isaac und Jakob wurden beide im Land Kanaan geboren. Alle drei hatten also in gewisser Weise eine Heimat, einen Ort, an dem ihre Wiege stand. Und auch später lebten alle drei an verschiedenen Wohnorten, oft über Jahre. Also es gab insoweit sicherlich Orte, die wir mit dem Begriff Heimat verbinden würden. Aber dennoch wird hier ausgesagt, sie bekannten sich offen dazu, dass sie Gäste und Fremde auf der Erde waren. Oder denken wir an Jesus. Denken wir daran, wie im Johannesevangelium sein Verhältnis zur Heimat Erde beschrieben wird. Und dann auch das Verhältnis derjenigen, die zu ihm gehören. In Johannes 8, Vers 23 sagt Jesus gegenüber seinen Gegnern: Ihr seid von hier unten, aber ich komme von oben. Ihr gehört zu dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt. Oder später im Verhör mit Pilatus, da sagt er über das Königtum, über sein Königtum und über sich: Mein Königtum stammt nicht von dieser Welt. Sonst hätten meine Leute dafür gekämpft, dass ich den Juden nicht in die Hände falle. Nein, mein Königtum ist von ganz anderer Art. Oder in Johannes 15, Vers 19, da sagt Jesus über sich und seine Jünger: Die Welt würde euch als ihre Kinder lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Aber ich habe euch aus der Welt herausgerufen und ihr gehört nicht zu ihr. Und aus diesem Grund hasst euch die Welt. Und zuletzt denken wir an das hochpriesterliche Gebet. Ja, dort bittet Christus Gott, den Vater, für die Christen. Und dort in Johannes 17, Vers 14, da sagt er über sie: Deshalb hasst sie die Welt, denn sie gehören nicht zu ihr, ebenso wie ich nicht zu ihr gehöre. Und im Vers 16 finden wir dann nahezu dieselbe Aussage. Also Christen gehören nicht zu dieser Welt. Sie stehen zu dieser Erde in kritischer Distanz. Diese Erde kann ihnen nicht mehr wirkliche Heimat sein. Und dies ist einerseits eine feststehende Tatsache, aber dann ist es auch eine Tatsache, die sich Christen immer wieder bewusst machen müssen. Ja, die sie sich immer wieder zusagen lassen müssen, damit sie eben dieser Einsicht entsprechend handeln und leben können. Denn genau das tut unser Herr beispielsweise im Johannesevangelium. Ja, dort sagt es seinen Leuten zu. Er sagt ihnen: Ihr gehört nicht zu dieser Welt. Und diese Aussage ist eben Zusage und Mahnung zugleich. So auch hier im besonderen Kontext unseres Textes. Ja, der Vers, der unserem Text unmittelbar vorausgeht, Vers 13, da heißt es: Lasst uns zu Jesus vor das Lager hinausgehen und die Schmach auf uns nehmen, die auch er getragen hat. Der Autor gebraucht hier bildliche Sprache. Er erinnert an den Kreuzestod Christi. Dieser Kreuzestod, der erfolgte außerhalb des Lagers. Und das hatte Bedeutung. Der Ort außerhalb des Lagers galt zu alttestamentlicher Zeit als Ort der Unreinheit. Beispielsweise wurden Leichen aus dem Lager rausgebracht. Oder auch Verbrecher, die wurden stets außerhalb des Lagers hingerichtet. Und analog hierzu wurde eben auch Christus außerhalb Jerusalems hingerichtet, an diesem Ort der Schande. In Johannes 19, Vers 20 wird uns berichtet: Der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nicht weit von der Stadt entfernt. Aber er war außerhalb der Stadt. Also wenn der Autor hier davon spricht, dass Jesus vor das Lager oder mit Jesus vor das Lager hinauszugehen, dann meint er: Teilt seine Leiden mit ihm, stellt euch zu ihm, bekennt euch zu ihm. Es meint ihm das Leiden mit und für Jesus Christus, das Bekenntnis zu seinem Namen, das in dieser Welt regelmäßig Leiden bedeutet. Erinnern wir uns, die Hebräer waren Judenchristen. Aber angesichts der drohenden staatlichen Verfolgung, da hängten sie ihr Bekenntnis niedrig. Sie vermieden ein klares Outing als Christen. Ja, sie wagen sich in gewisser Art und Weise im Schutz der jüdischen Gesellschaft. Und in diesem Kreis wurden sie nur ohne offensives Bekenntnis zu Jesus Christus geduldet. Mit anderen Worten, sie verheimlichten ihr Christsein. Sie scheuten die Konsequenzen, die ein klares Bekenntnis mit sich bringen würde. Und sie nun sollten sich jetzt von der schützenden jüdischen Volksgemeinschaft trennen. Sie sollten aus dieser Volksgemeinschaft heraustreten, sie sollten sich offensiv zu Jesus Christus bekennen, mit allen Konsequenzen. Warum? Begründung in Vers 14, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben können. Oder anders ausgedrückt, weil ihr nicht mehr zu dieser Welt gehört, weil ihr in dieser Welt keine Erfüllung mehr sucht und findet, ja, sie nicht mehr in dieser Welt suchen müsst. Sie sollten sich dieser Einsicht vergegenwärtigen und sie sollten auf Basis dieser Einsicht richtige Entscheidungen treffen. Und liebe Geschwister, das gilt auch für uns, auch für unseren Umgang mit dem neuen Jahr. Auch wir können uns am Anfang dieses Jahres diese Einsicht vor Augen führen. Und wir können uns während des ganzen Jahres von dieser Erkenntnis leiten lassen. Und auch uns kann diese Einsicht im kommenden Jahr schützen, zum richtigen Handeln führen, unabhängig davon, was uns auch ereilen wird. Sei es positiv oder negativ. Erleiden wir Verluste an Gesundheit, an Besitz, dann kann uns diese Einsicht trösten. Ja, dann kann uns diese Erkenntnis aufrichten. Wir können uns bewusst machen, Erfüllung ist in dieser Welt ohnehin nicht zu finden, weil diese Welt eben nicht unsere Heimat ist. Aber auch wenn es gut läuft, wenn wir in 2013 ganze Siegesserien feiern sollen, auch dann gilt uns, in dieser Welt suchen und finden wir keine Erfüllung. Ganz gleich, wie groß unsere Erfolge dann auch sein mögen. In solchen Situationen kann uns diese Erkenntnis eine heilsame Bewahrung sein. Sie kann uns davor schützen, dass wir nicht in dieser Welt aufgehen. Also ganz gleich, wie sich die Welt uns 2013 präsentieren wird, die Einsicht, dass wir in dieser Welt keine Erfüllung finden, wird uns leiten und kann uns leiten und soll uns leiten. Diese Einsicht gibt uns souveräne Freiheit, eine kritische Distanz zu dieser Welt und zu ihren Gaben. Eine Abgeklärtheit, die Verluste und Niederlagen aushalten lässt, die gerne verzichtet und gerne dahin gibt, weil sie eben in dieser Welt und von dieser Welt keine Erfüllung mehr erwartet. Liebe Geschwister, wir Christen haben auf dieser Erde keine wirkliche Heimat mehr. Wir suchen und finden in dieser Welt keine Erfüllung. Aber wo finden wir unsere Erfüllung? Darauf gibt uns der Autor im weiteren Verlauf unseres Textes die passende Antwort. Zwei Grundeinsichten, die uns sicher durch das Jahr 2013 leiten sollen. Und die zweite von ihnen lautet, Punkt 2 heute Morgen, wir suchen und finden unsere Erfüllung in der kommenden Welt bei Christus selbst. Lesen wir noch einmal den weiteren Verlauf von Vers 14, den zweiten Teil. Dort heißt es, unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Liebe Geschwister, hier im zweiten Teil des Verses zeigt der Autor die Alternative auf. Die Alternative zur Unfähigkeit dieser Welt, Christen Erfüllung zu bieten. Der Autor spricht hier von der zukünftigen Stadt. Und welche Stadt gemeint ist, ist deutlich. Er denkt hier an das himmlische Jerusalem, an Zion. Dass dies so ist, macht ein Rückgriff auf Hebräer 12 deutlich. Dort hat er ihnen in Vers 22 eine wirkliche Heimat oder ihre wirkliche Heimat vor Augen gestellt. Und er hatte da gesagt, ihr seid zum Berg Zion gekommen und zur Stadt des lebendigen Gottes. Diese Stadt ist das himmlische Jerusalem mit seinen vielen tausend Engeln. Da sind sie hingekommen, als sie zum Glauben gekommen sind. Es ist diese Stadt Gottes, von der auch in der Offenbarung wiederholt die Rede ist. Johannes sagt, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen, das ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker, sein Volk sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Es ist diese Stadt, deren Pracht, Reinheit und Schönheit in den herrlichsten Bildern geschildert wird. Die Mauer bestand aus Jaspis, die Stadt selbst war aus reinem Gold erbaut, das so durchsichtig war wie Glas. Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Gott, der Herrscher der ganzen Welt, ist selbst ihr Tempel und das Lamm mit ihm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, damit es hell in ihr wird. Die Herrlichkeit Gottes strahlt in ihr und das Lamm ist ihre Leuchte. Dies ist die Stadt, die der Autor hier vor Augen hat. Und in Bezug auf diese Stadt spricht die Neue Genfer Übersetzung hier von Sehnsucht. Sie spricht von Sehnsucht, also von einem Gefühl. Und es ist die Frage, ob das überhaupt gerechtfertigt ist. Denn andere deutsche Übersetzungen sprechen hier vordergründig nicht von Gefühl. Diese sprechen hier kurz und knapp davon, dass wir die zukünftige Stadt suchen. Also ist diese Wortwahl hier gerechtfertigt? Geht es hier um Sehnsucht? Ja, geht es bei unserem Verhältnis zur kommenden Welt um Emotion? Geht es da um Erfüllung? Und Antwort, ja. Dass dies so ist, das wird nämlich daran deutlich, wenn wir einmal nochmal auf Hebräer 11 zurückkommen. Dort schildert der Autor nämlich das Verhältnis der alttestamentlichen Heiligen zu dieser kommenden Welt. Auch die alttestamentlichen Heiligen, die schauten schon aus nach dieser kommenden Welt, nach diesem himmlischen Jerusalem. Und da heißt es beispielsweise von Abraham, in solchem Vertrauen gehorchte Abraham, als Gott ihn rief. Er brach auf in das Land, das er als Erbbesitz bekommen sollte und verließ seine Heimat, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Und in solchem Vertrauen lebte er in dem Land, das Gott ihm zugesagt hatte, als ein Fremder und in Zelten zusammen mit Isaak und Jakob, die dieselbe Zusage bekommen hatten. Denn er wartete auf die Stadt mit festen Grundmauern, die Gott selbst entworfen und gebaut hat. Oder dann, gesammelt von Abraham, Isaak und Jakob, in solchem Vertrauen sind sie alle gestorben, Abraham, Isaak und Jakob. Sie haben zu Lebzeiten nicht bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen es aus der Ferne und freuten sich darauf. Sie bekannten sich offen dazu, dass sie Gäste und Fremde auf der Erde waren. Wenn sie so etwas sagen, bringen sie damit zum Ausdruck, dass sie ihre wahre Heimat erst noch suchen. Wenn sie nämlich unter Heimat das Land verstanden hätten, aus dem sie weggezogen waren, dann hätten sie Gelegenheit gehabt, dorthin zurückzukehren. Doch sie sehnten sich nach einer besseren Heimat, nach der himmlischen. Und deshalb schämt Gott sich auch nicht, ihr Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs zu heißen. Er hatte ja auch schon eine Stadt für sie gebaut. Liebe Gemeinde, es sollte deutlich geworden sein, das Verhältnis der alttestamentlichen Heiligen zur kommenden Welt war emotional. Diese Leute freuten sich auf den Himmel. Sie sehnten diesen Ort als ihre wahre, als ihre eigentliche Heimat geradezu herbei. Und dann denken wir auch an das Neue Testament, denken wir an Paulus, denken wir an seine Sehnsucht nach dem Himmel. Wie in Philipper 1, Vers 23 sagt, es zieht mich nach beiden Seiten. Ich möchte am liebsten aus diesem Leben scheiden und bei Christus sein. Das wäre bei Weitem das Beste. Oder im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel, da sagt er, wir wissen ja, wenn das irdische Zelt, in dem wir jetzt leben, unser Körper abgebrochen wird, hat Gott eine andere Behausung für uns bereit. Ein Haus im Himmel, das nicht von Menschen gebaut ist und das in Ewigkeit bestehen bleibt. Weil wir das wissen, stöhnen wir und sehnen uns danach, mit dieser himmlischen Behausung umkleidet zu werden. Denn wir wollen ja nicht nackt dastehen, wenn wir den irdischen Körper ablegen müssen. Ja, wir sind bedrückt und stöhnen, solange wir noch in diesem Körper leben. Wir wollen aber nicht von unserem sterblichen Körper befreit werden, sondern in den unvergänglichen Körper hineinschlüpfen. Also die Heiligen aller Zeitalter hatten ein emotionales Verhältnis zum Himmel. Sie sehnten sich nach dem Himmel, sie sehnten sich letztlich nach Gott selbst. Da denken wir an die Psalmen, wo doch immer wieder deutlich wird, mit welchem Verlangen die Beter sich nach Gott ausstreckten. Ja, da wird vom Hirsch gesprochen, ja, der lechzt. Also die Freude auf die kommende Heimat beflügelte die Gläubiger aller Zeiten geradezu. Und diese freudige Aussicht ließ sie selbst die Leiden dieser Welt bereitwillig ertragen. Ja, das bezeugte der Autor im Übrigen auch von den Hebräern selbst. In Hebräer 10, Vers 34, da sagte er ihnen, ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Wenn euch euer Eigentum weggenommen wurde, habt ihr das mit Freude ertragen, denn ihr wusstet, dass ihr einen viel besseren Besitz habt, der euch nicht genommen werden kann. Und von Christus selbst heißt es in Hebräer 12, Vers 2, wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg Vertrauen in Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Also das, was Christen in dieser Welt nicht mehr finden, das finden sie ganz bestimmt im Himmel. Hier auf der Erde haben Christen keine wirkliche Heimat mehr. Ihre Heimat, der Ort ihrer Erfüllung, ist der Himmel. Und diese Einsicht ist ihnen nicht nur bloßes, rationales Wissen. Sie ist ihnen eine sehnsuchtsvolle Erwartung, die sie im Alltag geradezu beflügelt. Eine Einsicht, die die Fähigkeit hat, sie über die Bedrängnisse und Nöte der Zeit hinwegzutragen. Liebe Geschwister, diese Einsicht muss auch unsere Hilfe sein. Auch im Jahr 2013. Ja, diese Einsicht soll auch uns beflügeln. Denn auch wir suchen und finden unsere Erfüllung in der kommenden Welt bei Christus selbst. Diese Einsicht kann uns helfen, Probleme, Nöte und Sorgen auszuhalten. Und diese dann auch in der richtigen Relation zu sehen. Denn so schlimm diese auch sind, es gilt das Wort von Paulus aus Römer 8, Vers 18, wo er sagt, ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Und so bedenken wir diese Einsicht ernsthaft, wenn uns im kommenden Jahr Leiden begegnet. Achten wir auf die richtige Relation. Diese Einsicht hilft aber auch, wenn es gut läuft. Sie bewahrt uns davor, uns selbst oder andere Menschen zu überhöhen. Sie holt uns auf den Boden der Tatsachen zurück, weil wir wissen, wahre Erfüllung finden wir nur im Himmel. Ich komme zum Schluss. Liebe Geschwister, wir wissen nicht, was uns 2013 erwartet, an positiven oder negativen. Was wir aber wissen können, ist klar, wir können wissen, wir werden in dieser Welt und in ihren Gaben keine Erfüllung finden, auch im Jahr 2013 nicht. Denn das gibt diese Welt nicht her. Wohl uns, wenn wir uns dieser Einsicht auch im kommenden Jahr kontinuierlich bewusst sind. Unsere wirkliche kommende Erfüllung kommt von ganz anderer Seite her. Sie kommt von Gott selbst und diese kann uns keiner mehr nehmen, weil Gott selbst uns diese bewahrt. So stellen wir uns diese beiden grundsätzlichen Einsichten vor Augen, auf dass sie uns durch das kommende Jahr sicher leiten. Amen.
Das nächste Lied, 506, Harre meine Seele.